Stell dir einmal vor, du machst eine unglaubliche Erfahrung mit Gott. Eine so starke Berührung, so eine starke Offenbarung, wie du sie noch nie zuvor erlebt hast. Und vielleicht kurz danach oder kann sogar zeitgleich sein, erlebst du eine Herausforderung, die das Potenzial hat, dein Glaubensleben komplett zu erschüttern. Beides etwa zeitgleich. Und genau so etwas hat der große Apostel Paulus erfahren. Und er berichtet davon, und ich habe hier auch eine Kopie in der Hand. Er schreibt an die Gemeinde in Korinth, wie er eine unglaublich unfassbare Gottesbegegnung hat. Du kannst das nachlesen, und da werden wir nachher auch reinschauen, im 2. Korintherbrief, dort im 12. Kapitel. Und ich habe fast den Eindruck, er traut sich zunächst gar nicht, der Gemeinde zu schreiben, dass es um ihn geht, weil er beschreibt das folgendermaßen. Er sagt, ich kenne da einen Mann, der vor einigen Jahren eine unglaubliche Begegnung gehabt hat. Und dann sagt er, und dieser Mann, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, wurde entrückt, und zwar in den dritten Himmel. Du sagst jetzt, ich wusste gar nicht, dass es drei Himmel gibt. Also, die Theologen legen das folgendermaßen aus, und ich gehe da voll mit, dass der erste Himmel, das ist der Himmel, den wir sehen, in dem sich die Vögel aufhalten und etwas höher die Flugzeuge, dann noch etwas weiter die Sterne, und da kannst du auch mal eine Sonnenfinsternis beobachten. So, das wird allgemein so als erster Himmel bezeichnet. Der zweite Himmel ist der Bereich, in dem sich die Engel und die Dämonen und so die unsichtbaren Mächte und Gewalten befinden. Und dann der dritte Himmel, das ist der Ort, an dem Gott ist. Ein Ort ohne Sünde, ein Ort ohne Leid, eben da im Paradies, wo Gott sich befindet. Und Paulus sagt, in diesem Bereich wurde ich entrückt, und ich hörte Stimmen, die man nicht wiedergeben kann, und ich erlebte so etwas unfassbar Schönes. Und zeitgleich spricht er von einem Pfahl, von einem Dorn in seinem Fleisch. Also Paulus erlebt den Himmel und kurz danach einen Pfahl. Höchste geistliche Erfahrung und tiefste persönliche Schwachheit. Und das kann tatsächlich in einem Leben zur gleichen Zeit stattfinden. So etwas gibt es. Gehen wir mal rein in den 2. Korintherbrief. Wir lesen mal das Original, dort die Verse 7 bis 10. Paulus sagt, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn, oder andere Übersetzungen sagen auch ein Pfahl, für das Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlägt, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablasse. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich. Ehrlich, ich finde diesen Text mega herausfordernd. Und ich habe so lange darüber gebrütet und gebetet, dass Nicole mir die Frage stellte, ob ich die Meisterpredigt des Jahrhunderts halten will. Ich glaube, dass Gott mir eine Antwort gegeben hat, die für uns alle, nicht nur für mich, sondern für uns alle extrem hilfreich ist. Und ich will gern ein Gebet zu Beginn sprechen, damit dieses Wort so richtig in deinem Herzen landen kann. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du jetzt diese Situation, die wir von Paulus lesen, dass du sie nutzt, dass wir eine richtig starke geistliche Erkenntnis davon haben. Ich segne jeden, der diese Predigt jetzt hört, mit Erkenntnis der Wahrheit. Und du, Jesus, sagst, die Wahrheit, die macht frei. Und das erbete ich in deinem Namen. Amen, Amen. Paulus spricht von einem Pfahl, von einem Dorn und unterschiedliche Leute haben sich den Kopf zerbrochen. Was meint er eigentlich damit? Und es gibt ganz unterschiedliche Überzeugungen, auf die ich gar nicht so lange eingehen kann, weil uns ein anderer Punkt viel mehr beschäftigen soll. Aber wenigstens kurz. Manche Leute denken, naja, das ist eine körperliche Krankheit im Leben vom Apostel Paulus. Warum? Nun, weil er im Galaterbrief schreibt, seht, mit welchen großen Buchstaben ich euch schreibe, der muss was an den Augen gehabt haben. Also, wenn schon eine Krankheit dieser Pfahl sein soll, dann habe ich eine andere Überzeugung. Wir waren ja zweimal in diesem Jahr in Italien eingeladen und dann im Mai, glaube ich, war es bei einer großen Leiterkonferenz und ich hatte den Abschlussabend zu predigen. Der Gottesdienst ging in die Nacht hinein, wir kamen ins Hotel zurück und während ich ins Hotelzimmer trete, kriege ich einen Riesenschmerz. Und ich denke so bei mir selbst, was ist denn jetzt los? Gerade war noch alles in Ordnung. Und jetzt? Wir ordneten es sofort als einen Angriff des Feindes ein und das war es auch, nichts anderes. Und ich war dann von 2:30 bis 4 Uhr mit diesem Schmerz beschäftigt. Und da hat Nicole gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt geht's ab ins Krankenhaus. Und dann habe ich erst versucht, selbst zu fahren, aber das war nicht möglich. Dann ist Nicolans Steuer wie Michael Schumacher ab ins Krankenhaus. Dort wurde ich gleich notfallmäßig betreut und 6 Uhr morgens war der ganze Spuk vorbei. Was sagt der Arzt? Glücklicherweise war das ein Amerikaner, also wir konnten uns verstehen. Er sagt, naja, das ist eine Nierenkolik. Ach, so fühlt sich so etwas an. Also wenn schon Paulus von einem Pfahl, von einem Dorn, von Fäusten Satans spricht, dann würde ich sagen, dann ist es eine Nierenkolik. Andere sagen, Paulus hatte eine psychische oder seelische Belastung. Wieder andere sagen, oh, der Mann ist versucht worden. Warum? Nun, weil er hier von seinem Fleisch spricht, ein Dorn fürs Fleisch. Und dann eine letzte Auslegung, dass es Verfolgung und Widerstand gegen Paulus ist. Also dieser Pfahl könnte eine ständige Verfolgung sein, auch wenn hier von einem Engel gesprochen wird. Das griechische Wort Angelos bedeutet auch Bote. Kann es durchaus wohl sein, dass es hier jemand ist, der ihm Böses wollte, der vielleicht sogar handgreiflich ihm gegenüber wurde. Und das lesen wir ja in den Berichten von Paulus sehr oft, dass er Verfolgung zu erleiden hatte. Wisst ihr, was die Wahrheit ist über den Pfahl und über den Dorn? Es wird uns nicht genannt. Alles, was ich jetzt gesagt habe, reine Spekulation. Paulus hätte schreiben können, oh, mein Augenleiden, dann wäre es klar gewesen. Oder Nierenkolik, oder meine Versuchung mit unreinen Gedanken, meine Verfolger. Aber er tut das nicht. Die Bibel spricht von einem Pfahl, von einem Dorn. Er sagt nicht, was es war. Und das gibt uns Raum heute in dieser Predigt, dass du das füllen kannst mit dem Schmerz und der Herausforderung, mit dem Kampf, mit dem du es vielleicht gerade ganz persönlich zu tun hast. Gerade diese Unbestimmtheit, dass das offen lässt, ist so wertvoll für diese Predigt und die Gedanken, die wir uns machen, weil du kannst diesen Pfahl füllen mit deiner eigenen Herausforderung. Und Tatsache ist, Leid trifft auf Leben. Erstens, wenn du mitschreibst, wenn Leid unser Leben trifft. Was wir zweifelsfrei finden vom Apostel Paulus, ist, dass er Bedrängnis, Widerstand, Angriffe sehr wohl kennt. Und das beschreibt er ja auch in den Korintherbriefen sehr deutlich. Er kennt sogar Krankheit. Du wirst überrascht sein, aber im Galaterbrief im 4. Kapitel, da sagt er, ihr erinnert euch sicherlich daran, als ich das erste Mal bei euch war und euch die rettende Botschaft verkündete. Damals war ich krank. Und obwohl meine Krankheit eine Bewährungsprobe für euren Glauben war, habt ihr mich weder verachtet noch abgewiesen. Im Gegenteil, ihr habt mich wie einen Engel Gottes aufgenommen, ja wie Jesus Christus selbst. Das finde ich richtig bemerkenswert. Paulus hatte außergewöhnliche Offenbarung von Gott und erlebt ebenso Krankheit und Schmerz. Gott nimmt nicht immer den Pfahl aus unserem Leben weg, aber er lässt uns niemals mit dem Pfahl allein. An diesem Punkt arbeiten wir noch etwas, dass das Amen lauter wird. Geistliche Nähe zu Gott schützt nicht automatisch vor schweren Kämpfen. Das ist die Lektion. Paulus war Apostel, von Gott selbst berufen, hatte große Glaubenserfahrungen und trotzdem gab es etwas in seinem Leben, das ihm immer wieder schmerzhaft an seine Grenzen brachte. Also ein schwerer Kampf ist nicht automatisch ein Zeichen dafür, dass Gott dich verlassen hat. Ein schwerer Kampf ist nicht automatisch ein Zeichen dafür, dass Gott dich verlassen hat. Oder dass Sünde in deinem Leben ist. Vor kurzem wurde ich mit der Aussage konfrontiert von jemandem, der sehr vollmundig aufgetreten ist. Und die Person sagte, wenn Krankheit ist nur möglich im Leben eines Menschen, wenn er schwach im Glauben ist oder in Sünde sich befindet. Ihr Lieben, das ist Schwachsinn. Natürlich gibt es einen Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit, ohne Frage. Aber es ist nicht automatisch so, dass das Sünde ist oder ein schwacher Glauben. Wir müssen uns ganz deutlich abgrenzen und distanzieren von solch einer Lehre. Manchmal denkt man ja, wenn ich so richtig im Willen Gottes unterwegs bin, dann müsste es doch alles im Leben leichter werden. Paulus zeigt das Gegenteil. Es gibt Zeiten, zweitens, da schlägt Satan zu. Ich wollte die Predigt zunächst nennen, wenn Satan zuschlägt, habe mich dann für den Titel entschieden, wenn Gott den Pfahl nicht wegnimmt. Es hört sich nicht ganz so brutal an, ja. Also, aber tatsächlich ist es so, dass Satan zuschlägt. Wir lesen es hier. Der Pfahl im Fleisch von Paulus ist real und er nennt ihn sogar beim Namen. Das ist auch erstaunlich. Er beschönigt nichts. Er sagt nicht, nun, ich habe so eine Mini-Herausforderung in meinem Leben. Dürft gern mal mitbeten. Nein, er benennt es sehr klar beim Namen. Er spricht von Schlägen, die von einem Engel Satans kommen. Er verbirgt es nicht. Er benutzt diese starke Formulierung und zeigt, dass seine Bedrängnis, aus welcher Quelle das kommt, nämlich aus einer feindlichen, satanischen, dämonischen Quelle. Übrigens, das finde ich seelsorgerlich auch sehr hilfreich zu wissen. Glaube bedeutet nicht, dass wir unsere Schmerzen fromm umformulieren müssen. Nur irgendwie so, dass es noch ein bisschen weicher klingt und so weiter, weil man im Glauben eben keinen Schmerz hat. Und das ist nicht so. Es gibt Dinge, die tun weh. Es gibt Gebete, die wir immer wieder beten und darauf warten, dass endlich die Lösung kommt. Es gibt Situationen, bei denen wir Gott durchaus die Frage stellen und er hält es aus, wenn wir sagen, Herr, wie lang noch? Klagen darf einen Platz haben. Wenn du in die Psalmen gehst, wirst du es in einer Fülle finden. Also hören wir auf, unsere Seele komisch irgendwie fromm zu manipulieren. Es gibt keinen Segen ohne Schmerz und keinen Schmerz ohne Segen. Es gibt einen Unterschied zwischen Glauben und seelischem Empfinden, das sehr wohl. Und ich glaube, dass unser Glaube seinen Sitz hat im Geist und eben nicht in der Seele. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Ich möchte es auch in aller Deutlichkeit sagen, Schmerz und Leid kommen vom Teufel, nicht von Gott. Paulus benennt es und er sagt, es ist ein Angriff Satans. Was glaubst du, woher Paulus die großartigen Offenbarungen hatte? Nun, er hat sie von Gott selbst. Es gibt Ausleger, die meinen, na, der Apostel Paulus wurde hier geschlagen mit diesem Dorn. Gott hat ihn krank gemacht, damit er demütig bleibt. Ihr Lieben, das ergibt für mich keinen Sinn. Welcher Papa nimmt seinen Sohn auf die Seite und sagt, Junge, jetzt lernen wir mal richtig für die nächste Deutschprüfung, fürs Diktat, für den Aufsatz, wir setzen uns hin. Und dann kommt der Sohn nach Hause nach der Prüfung und sagt, Papa, Papa, ich habe eine Eins. Welcher Vater wird sich hinsetzen und sagen, okay, mein Sohn, komm her, ich leg dich übers Knie, damit du nicht stolz wirst. Macht keinen Sinn. Ich glaube eher, dass es da einen gibt, der den es brutal ärgert, wenn du geistliche Offenbarungen hast, wenn du wieder einen Schritt im Glauben gemacht hast. Und das ist niemand anders als Satan selbst. Er ärgert sich darüber, wenn da Offenbarungen freigesetzt werden, wenn du plötzlich erkennst, hey, ich kann mutig sein, an meinem Arbeitsplatz von meinem Glauben zu bezeugen. Ich stehe auf im Gebet. All diese Dinge. Ich strecke mich aus nach Geistesgaben. Ich strecke mich aus nach der Geistestaufe, nach meinem persönlichen Pfingsten. All diese Dinge. Satan ärgert es, wenn wir im Glauben nach vorne marschieren. Das Wort überheben, das Paulus gebraucht, bedeutet im Grundtext, im griechischen Grundtext, überdurchschnittlich zu sein. Es bedeutet, sehr, sehr großen Erfolg zu haben. So gibt Gott also dem Apostel unglaubliche Offenbarung. Überdurchschnittlich. Und dann kommt Satan, der alles dran setzt, damit die Mission nicht erfüllt wird. Paulus benutzt mit diesem Pfahl und mit diesem Dorn ein Bild, das im Alten Testament auch schon gebraucht wird, wo Gott sagt, wenn ihr nicht die Bewohner des Landes vertreibt, werden sie wie Stacheln in euren Augen, und jetzt kommt das Wort, wie ein Dorn, wie ein Pfahl in eurem Fleisch sein. Also hier sagt Paulus, da gibt es Widerstände im Leben. Und wenn du es mal die Korintherbriefe liest, wirst du sehen, wie diese Widerstände aussahen, wie so ein Dorn sich anfühlt. Satans Wirkungskreis, möchte ich auch sagen, ist begrenzt. Und zwar Gott setzt die Grenze. Paulus sagt, dass dieser Pfahl dazu dient, dem Fleisch, dass er sich nicht überhebe. Das ist eine bemerkenswerte Spannung, finde ich. Satan will Paulus schlagen und Gott, und jetzt pass gut auf, Gott benutzt genau diese Situation, um Paulus zu bewahren, dass er eben nicht stolz wird. Und so ist unser Gott, er ist immer in der Lage, aus dem Angriff des Teufels etwas Wunderbares und einen Sieg daraus zu machen. Und wer es immer glaubt, sagt mal ein lautes, sommerliches, schwitzendes Amen. Ich sag's nochmal etwas genauer, was Satan als Waffe gegen Paulus einsetzen wollte, wurde in Gottes Hand zu einem Werkzeug der Demut. Das ist Gott. Wir kommen zu einem entscheidenden, wichtigen Punkt. Es ist für mich einer der stärksten Momente in dieser Aussage von Paulus. Er sagt, wegen diesem Pfahl, wegen diesen Fäusten Satans, wegen diesem Angriff habe ich 3-mal zu Gott gebetet. Also er lässt nicht locker, anders gesagt. Und ich möchte dir sagen, auch wenn die Herausforderung da ist, auch wenn sie schon lange dein Leben begleitet, wir hören nicht auf, im Glauben zu beten und zu erwarten, dass die Not gewendet wird. Wir glauben immer noch an Heilung. Wir glauben immer noch an Befreiung. Wir glauben immer noch an Wiederherstellung von zerbrochenen Beziehungen. Wir hören nicht auf, auch wenn Dinge ihre Zeit brauchen. Wenn wir immer wieder zu Gott rufen. Paulus betet also nicht, Herr, gib mir Kraft, damit ich damit besser klarkomme. Nein, er formuliert sehr genau, er sagt, nimm das weg. Nimm es weg. Ich will das nicht mehr. Gebet bedeutet nicht, Gott davon überzeugen zu müssen, dass wir stark genug sind, unser Leid zu tragen. Paulus bittet um Befreiung. Aber dann antwortet Gott so anders, wie es Paulus vielleicht erwartet hat. Und das kann auch in unserem Leben sein, wenn Gott anders antwortet, als wir es erwartet. Paulus betet um Veränderung. Gott schenkt zunächst keine Veränderung. Das ist vielleicht mit auch der schwierigste Punkt in der Predigt. Paulus betet, dass dieser Dorn weiche, dass die Schläge Satans aufhören. Gott sagt nicht ja, stattdessen sagt er ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Ich finde, wenn man länger darüber nachdenkt, wunderschön. Weil Gott Paulus nicht gleich eine Erklärung gibt, sondern eine Zusage. Er sagt, und mitten deiner Herausforderung wirst du die größte Gegenwart von mir erleben. Wir wollen, dass die Situation sich verändert. Gott sagt, ich schenke dir meine Gnade. Wenn man ein bisschen über Gnade nachdenkt, Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. Da kommt der Wendepunkt in der Geschichte. Die Erkenntnis, oh, nicht ich aus mir heraus, sondern Gottes Kraft ist es. Wenn man ein bisschen über Gnade nachdenkt, da ist so viel drin. Gnade bahnt uns den Weg in ein ewiges Leben mit Gott. Die Herausforderung unserer Zeit hier auf Erden, angesichts einer Ewigkeit der Herrlichkeit bei Gott, so minimal. Gnade führt uns in Freiheit. Gnade führt uns in Liebe, in Vergebungsbereitschaft hinein. Gnade macht so viel möglich in unserem Leben. Gott beantwortet nicht immer unsere Gebete, indem er die Situation verändert. Manchmal beantwortet er sie, indem er uns in der Situation verändert. Paulus sagt nicht, der Pfahl ist gar nicht so schlimm. Er sagt, der Pfahl ist schlimm, aber Christus ist größer. Er verheimlicht nichts von der Herausforderung. Er benennt sie klar beim Namen. Aber jetzt kommt der Punkt, dass ihm Christus begegnet. Und er sagt, die Herausforderung ist groß, aber Christus ist viel, viel größer. Das ist der entscheidende Unterschied. Christlicher Glaube besteht nicht darin, dass wir anfangen, Dinge zu leugnen. Es tut nicht mehr weh oder anfangen, irgendwie positiv zu denken. Es tut weh, aber ich bin nicht allein. Die stärkste Macht, der König aller Könige, Jesus Christus selbst, ist bei mir, gerade in der Zeit der Herausforderung, gerade in der Zeit, wenn es schmerzt, wenn der Pfahl da ist, wenn die Fäuste fliegen, dann ist Christus da und er herrscht immer noch über alles. Gottes Antwort auf Paulus' Problem war Gnade. Die Antwort auf jedes deiner Probleme ist Gottes Gnade. Meine Gnade genügt dir. Meine Kraft, sagt Gott, wird vollendet und manifestiert sich gerade in deiner Schwachheit. Wenn du schwach bist, das Todesurteil vor dir hast, dann kann ich mich machtvoll erweisen, so sagt der Herr. Ob satt oder hungrig, wenig oder viel. Paulus sagt, hey, ich habe gelernt, mit allem umzugehen. Er hat das alles kennengelernt. Wenn du ein bisschen Umgang lernen willst mit viel und mit wenig, dann geh einfach mal den Jakobsweg. Wir haben ja so ein bisschen das Softprogramm gemacht. Ich kann das ja in aller Ehrlichkeit sagen. Wir sind schon gelaufen, aber wir haben unser Gepäck einfach shutteln lassen. Würde ich dir empfehlen. Und ein Zimmer vorbuchen. Der Vorteil ist, du hast ein Bett gesichert. Der Nachteil ist, du musst auch dort ankommen. Und dann gab's Orte, die waren wunderschön und das Essen und wir haben es gefeiert. Und dann, ui, am nächsten Tag kommst du an, genauso müde wie am Vortag. Sag, aha, so kann man die Nacht auch verbringen. Und dann auf der Reise beobachtete ich zunächst zwei junge Männer. Später wurden aus zwei drei. Sie fielen mir auf, weil sie abends, wenn man sich in der Stadt dann wieder getroffen hat, waren sie unterwegs mit der Bibel unterm Arm. Ich konnte es mir nicht verkneifen, auch ein Foto zu machen. Genau. Das waren die beiden Jungs. Und wenn du fragst, wie sie den Pilgerweg gemacht haben, na genau so. Und ich habe mir auch genau ihre Schuhe angeschaut. Noch eine Empfehlung, wenn du Jakobsweg machst, kauf dir gute Schuhe, gute Socken. Die hatten weder das eine noch das andere. Und dann waren wir tatsächlich an einem Abend da in der gleichen Unterbringung. Und da gab es kein Halten mehr. Ich habe 4 Bier besorgt, weil ich gesehen habe, sie sind durstig. Bin zu ihnen hin und hat sich ein wunderbares Gespräch ergeben. Alle drei studieren Theologie in Argentinien. Den Mexikaner habe ich im Arm, daneben ist der Spanier und links außen der Australier. So, es war kein Problem mit meinem perfekten Spanisch. War das easy? Nein, natürlich, wir haben auf Englisch gesprochen, aber ich fand es wirklich sehr bewundernswert, dass diese jungen Männer sich auf den Weg gemacht haben und es ergab sich ein schönes Gespräch über den Glauben und dann wurde mir eine sehr, sehr wichtige Lektion, wurde mir klar. Bei einem Pilgerweg, da machst du dich auf den Weg und mal scheint die Sonne und mal ist das Wetter nicht so gut, mal gibt es eine Mordsteigung und mal ist der Weg eben. So ist das Leben, ihr Lieben. Es läuft nicht linear, sondern in Plateaus. Und Gott zieht sich nicht zurück, wenn du in deinem Plateau mal in die Herausforderung kommst. Nein, ich glaube sogar, genau da ist er am stärksten bei dir. Für dich am stärksten fühlbar. Übrigens, Jakobsweg heißt anfangen und zu Ende laufen. Wie viele Menschen habe ich beobachtet in den letzten 30 Jahren meines Dienstes, die sehr, sehr gut gestartet haben. Mit einem Enthusiasmus, mit einer Freude, mit in der ersten Reihe sitzen und worshipen. Und du denkst, hey, da gibt es kein Halten mehr. Die Person, die rettet ganz Deutschland durch ihr Zeugnis. Und dann im Laufe der Zeit, ich möchte sagen, bleib treu in deinem Glaubensweg. Bleib treu, weil er ist treu. Und selbst wenn du fällst, steh wieder auf. Selbst wenn du gerade in einer großen Herausforderung bist, Gott lässt dich niemals allein, wenn unsere Schwachheit zum Raum für Gottes Kraft wird. Paulus zieht einen radikalen Schluss aus dem, was er erlebt. Er sagt, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheiten, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Das klingt fast wie verrückt. Man könnte fast denken, ist der Apostel durchgedreht? Nein, er ist nicht. Er hat eine tiefe theologische Wahrheit verstanden, die er uns weitergibt. Er sagt, ich rühme mich meiner Schwachheit. Nicht, weil schwach an sich etwas Gutes ist, sondern weil er sagt, genau darin kann Gottes Kraft sich zeigen. Gottes Kraft zeigt sich nicht erst dort, wo wir stark sind, sondern da, wo die Kraft aufhört. Paulus sagt, darum bin ich guten Mutes in Schwachheiten, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und in Ängsten um Christi Willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Meine Schwachheit hat mich eben nicht von Christus weggebracht. Meine Herausforderung, mein Dorn im Fleisch. Im Gegenteil, sie bringt uns tiefer in die Abhängigkeit zu ihm. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Schwachheit wird zum Ort der Begegnung mit Christus. Paulus sagt nicht, oh, schwach, krank und so weiter zu sein, hey, das ist voll super. Das sagt er überhaupt gar nicht. Er ermutigt zum Gebet. Aber er macht uns klar, wenn wir aufhören, uns selbst retten zu wollen, dann hat Christus die Möglichkeit einzugreifen in unserem Leben. Wir sagen nicht länger, ich schaffe das, ich brauche niemanden, ich habe alles im Griff, sondern wir geben ganz offen zu, Herr, ich brauche dich mehr denn je in meinem Leben und zwar gerade jetzt. Gott braucht nicht Menschen, die aus ihrer eigenen Kraft stark sind, sondern Leute, die verstanden haben, ich brauche dich. Hudson Taylor, der Gründer der China Inland Mission, wurde mal von einem guten Freund so angesprochen und er hat zu ihm gesagt, Mann, ich staune ja nur, was alles möglich ist, was da passiert in deinem Dienst, da in China. Und dann sagt Hudson Taylor etwas sehr Bemerkenswertes. Es scheint mir, dass Gott weltweit nach einem Mann suchte, der schwach genug war, seine Arbeit zu tun. Und als er mich fand, sagte er, er ist schwach genug. Er wird es tun. Alle Giganten Gottes waren schwache Männer, die große Dinge für Gott taten, weil sie auf seine Gegenwart vertrauten. Er sagt also, ich verlasse mich nicht auf meine eigene Kraft, weil ich weiß, wie begrenzt sie ist. Ich bilde mir nichts ein auf meine Fähigkeiten, auf das, was ich so alles Brillantes kann. Nein, ich verlasse mich auf seine Stärke. Ich komme zum Schluss und versuche das nochmal zu bündeln. Warum lässt Gott zu, dass wir diese Herausforderung erleben, geschlagen zu werden? Paulus erlebt Bedrängnis trotz seiner Berufung. Warum lässt Gott das zu? Manches erklärt er sich nicht. Und er muss es uns auch nicht erklären, weil immer noch ist er Gott und wir sind es nicht. Unser Job ist ein anderer. Was tue ich, wenn Gott den Pfahl nicht entfernt? Wir fangen an zu beten. Wir hören nicht auf. Wir glauben daran, auch an Veränderung der Situation. Wir geben nicht auf. Und was ist, wenn es länger dauert? Nun, nicht eine Erklärung einfordern vom Allmächtigen, sondern sagen, deine Gnade, Herr, ist mir genug. Was kann Gott durch meine Schwachheit tun? Seine Kraft soll sichtbar werden. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Gott nimmt nicht immer den Pfahl weg, aber er lässt uns mit dem Pfahl niemals allein. Du betest seit Jahren für Heilung, körperliche Heilung. Du betest seit Jahren für deine Ehe, die in den Brüchen liegt, oder um den richtigen Ehepartner. Du betest für deine Kinder, die vielleicht Gott aus der Schulung gelaufen sind. Du betest um Befreiung, weil du immer wieder in Versuchungen fällst. Du betest für Veränderung deiner Lebenssituation. Vielleicht hast du sogar schon aufgehört zu beten, weil scheinbar nichts passiert. Dann lautet meine Botschaft nicht an dich heute, hey, du musst einfach ein bisschen mehr glauben, ein bisschen stärker glauben, dann wird's schon. Das wäre viel zu billig. Meine Botschaft ist, dein nicht erhörtes Gebet bedeutet nicht, dass Gott dich verlassen hat. Deine Schwachheit bedeutet nicht, dass dein Glaube versagt hat. Und dein Pfahl bedeutet nicht, dass Christus nicht bei dir ist. Paulus landet am Ende eben nicht bei einer Erklärung, er landet bei Christus selbst. Das finde ich so gut. Die Kraft Christi soll bei mir wohnen. Nicht, dass wir am Ende sagen, oh, ich bin so stark. Nein, Christus ist meine Stärke. Paulus kommt nicht zuerst mit einer Erklärung, er kommt mit Christus. Weißt du, und genau das möchte ich beten, dass es jetzt geschieht, dass Christus dir begegnet, in einer Art und Weise, wie du es nie zuvor erfahren hast. Jesus, wir stellen uns deinem Wort und wir sagen dir, Herr, nicht aus unserer Kraft, sondern es ist deine Kraft. Es ist deine Kraft, die in Not wendet. Es ist deine Kraft, die uns auch durchhalten lässt in Herausforderungen, da wo wir lange auf Dinge warten, sie erbeten. Du sagst uns, meine Gnade sei dir genug, und das wollen wir heute nehmen, weil in deiner Gnade ist alles enthalten. Da sprichst du nicht schuldig, da klagst du nicht an, sondern dann sagst du, mein Kind, gib das alles ab an mich, ich kümmere mich darum. Und das tun wir heute Morgen. Wir schleudern ganz bewusst jede Sorge auf dich. Du bist Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du bist der, der wieder aufhebt. Du bist der, der den glimmenden Docht nicht auslöscht, den geknickten Halm nicht zerbricht. Herr, du bist es, der Lebenskraft gibt. Wenn unsere Augen geschlossen sind, du weiter im Gebet bleibst, ich möchte die Menschen fragen in unserer Mitte, die heute Morgen hier sind und sagen, ich habe keine persönliche Beziehung zu Gott, aber wenn es einen Gott gibt, dann möchte ich ein Zeichen setzen und ihn einladen, dass er Herr meines Lebens wird. Und wenn sie sagen, Markus, bitte bete für mich, würde mich freuen, wenn sie einfach ihre Hand kurz dem Himmel entgegenstrecken und sagen, hier bin ich Gott, ich will mein Leben dir weihen, vergib mir meine Sünde und meine Schuld. Vielen Dank, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Livestream oben auf der Galerie, wo immer Menschen sind, die das betrifft. Vielen Dank für jede einzelne Hand, die nach oben gegangen ist. Es ist die beste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann. Sein Leben Gott weihen. Kommt, lasst uns zusammen aufstehen. Lasst uns ein Bekenntnis sprechen, indem wir Gott unser Vertrauen aussprechen. Und wenn du möchtest, bete doch laut mit mir. Herr Jesus Christus, ich vertraue und glaube dir. Danke, dass du mir meine Sünden vergibst. Dein Kind bin ich jetzt. Und niemand kann das ändern. Danke, dass du in meine Schwachheit hineinkommst. Und deine Stärke sichtbar wird. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Und Jesus, so spreche ich Segen aus über jedem Einzelnen, der gerade diese Zeiten der Herausforderungen hat. Danke, dass du kommst mit deiner Gegenwart, mit Offenbarung wie nie zuvor. Danke, dass du jeden Einzelnen begleitest. Danke, dass wir hören werden, die vielen Zeugnisse, wie du die Not gewendet hast. Wie du vielleicht auch nach einer langen Zeit die Sache in deine Hand genommen hast. Und Herr, wir sagen dir, deine Gnade genügt uns. Wir vertrauen dir in jeder Situation des Lebens. In Jesu Namen. Amen.